Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Heute haben wir Benny zu Gast zum Thema Berufsverbote. Aber zu Benny kommen wir gleich noch. Wie immer hat Peter uns ein schönes Trivia noch vorbereitet.
Ja, und zwar habe ich gedacht, wir machen wieder ein kleines Ratespiel. Das ist ja immer sehr beliebt in diesen Kreisen. Und zwar haben wir in zwei Kreisverbänden des DGBs in Baden-Württemberg selber Aktive, die vom Berufsverbot betroffen waren damals. Also jetzt im historischen Zeitraum sozusagen, also die, glaube ich, beide in den 80er Jahren Berufsverbot bekommen haben. Und wollte einfach mal fragen, vielleicht weiß es ja auch Benny, das ist ja immerhin nicht so weit weg aus München, welche Regionen sind es denn, beziehungsweise welche Kreisverbände vielleicht sogar, in denen Betroffene vom Berufsverbot aktiv sind beim DGB in Baden-Württemberg?
Das eine könnte Heidelberg sein, aber ich weiß nicht, ob das der richtige Kreisverband ist. Das andere Freiburg.
Freiburg ist tatsächlich richtig. Werner Siebert ist da aktiv, der bei der Post ja rausgeflogen ist. Ich glaube auch in den 80er Jahren, da darf er mich aber gerne korrigieren, wenn er das anschaut. Und die andere Kreisverband, das weißt du, André, du hast es wirklich nur erfolgreich verdrängt, die Siggi aus Esslingen,
Ah,
Siggi von der
natürlich,
König, genau, die hatten wir auch schon in der Sendung. Und da kann man in den Shownotes drauf verweisen. Das ist noch das alte Format, also ohne Video und ohne André, aber dennoch eine ganz spannende Sendung vor. Ich denke mal, das müsste schon 4 oder 5 Jahre her sein, als wir die Sendung gemacht haben. Da war es noch im freien Radio für Stuttgart.
Wir hatten Sigi seitdem aber auch schon mal wieder im Podcast, allerdings jetzt nicht zu dem Thema.
Genau. Also ein gern gesehener Gast und bestimmt auch eine Zuhörerin zu dem Thema. Also in diesem Sinne, hallo Sigi. Und das war es auch schon mit dem Trivia zum Verhältnis von Berufsverbot und Gewerkschaften. Da gibt es deutlich mehr zu sagen, aber dann wäre es nicht ein Trivia, sondern eine eigene Sendung. Und deswegen soll es das erstmal gewesen sein.
Genau, und wir gehen jetzt kurz ins Intro und dann sind wir wieder für euch da mit dem Benny.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast. Wir haben den Benny zu Gast und wie immer bei uns im Podcast, ja, fangen wir damit an. Benny, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo, mein Name ist Benjamin Ruß. Ich bin Geoinformatiker und Verdi-Mitglied aus München.
Ich habe schon die erste Frage. Seid Geoinformatiker? Das finde ich nichts Eingängiges.
Geoinformatiker, was das bedeutet, im Grunde genommen bearbeite ich Daten und berechne mit den Daten Modelle und kann Prozesse herstellen. Ich kann Luftbildaufnahmen auswerten, sei das Satellitenbilder oder LiDAR-Daten. Also das wird in verschiedensten Bereichen angewendet, ob es in der Archäologie ist, ob es in der Stadtplanung ist, ob es in der Ökologie ist, Biologie, also in der Forschung oder eben bei kommunalen Verbänden, die planen müssen und so weiter. Also da gibt es eine ganze Reihe an Ansatzmöglichkeiten und unser Tool ist quasi das GIS, das sind geografische Informationssysteme. Das machen Geoinformatiker. Also alles, was ihr über Google Maps macht, ist vorher von Geoinformatikern praktisch vorbereitet worden.
Ja, spannend. Ich lasse dich trotzdem noch nicht aus der Frage raus, wer du eigentlich bist. Erzähl mal vielleicht auch noch ein bisschen über deinen politischen Werdegang oder deinen gewerkschaftlichen Werdegang, weil der wird ja im Laufe der Folge noch eine Rolle spielen.
Ja, sehr gerne. Also politisiert habe ich mich grundlegend schon in der Jugend, aber so richtig aktiv bin ich erst viel später geworden. So, der Auslöser meiner Politisierung war damals der Irakkrieg, Anfang der 2000er. Und dann, als ich in die Uni gekommen bin, war das Moment, die Studiengebühren, die wir damals plötzlich zahlen mussten und der Kampf dagegen mit den Besetzungen der Audimaxe in Deutschland, Österreich, weltweit. Und das war eine sehr prägende Erfahrung. Auch, dass wir diesen Kampf quasi gewonnen haben, war eine sehr prägende Erfahrung. Und natürlich zur selben Zeit gleichzeitig die Lehman Brothers Krise, die sehr viel mehr ausgelöst hat als das, was in Deutschland passiert ist. Und in dem Kontext habe ich quasi angefangen, mich umzuschauen, weil ich gemerkt habe, dass das, was um mich herum quasi passiert, nicht das ist, was mir die ganze Zeit erzählt worden ist. Und so habe ich dann Stück für Stück eine Politisierung erfahren, habe mich angefangen, mit politischer Theorie auseinanderzusetzen. Erst sehr zaghaft und nicht so aktiv, aber in den letzten 6, 7 Jahren immer mehr. Und ja, ich war am Anfang, war ich Mitglied des SDS, also des Studierendenverbands der Linkspartei, dementsprechend auch Mitglied der Linkspartei, später dann im aktivistischeren Umfeld zu Hause und dann auch Veröffentlichungen gemacht auf verschiedenen Webseiten zu aktuellen politischen Fragen. Genau, das bis ich jetzt quasi dann in der VKG gelandet bin, das ist die Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften, das ist innerhalb der DGB-Gewerkschaften der Versuch, einen Pol aufzubauen, der eine Politisierung der Gewerkschaftsfragen und der Gewerkschaftskämpfe vorantreiben möchte. Genau.
Das ist ganz spannend. Ich muss nur gleich nochmal, weil ich habe die Besetzung, wo du gesagt hast, dass sie sich politisiert haben, an denen war ich in Tübingen beteiligt, im Kupferbau. Da gab es ja auch damals diese, ich weiß noch, das war technisch höchstes Niveau. Warst du dann auch bei dieser Schalte mit dabei, als ich glaube 50 Städte sich digital zusammengeschaltet haben und man sich in die Audimaxe jeweils übertragen hat? Ich weiß noch, das war richtig viel Aufwand für die IT der Besetzungen, das hinzubekommen heute.
Ja, das war jetzt auch machen. Ja, voll. Das war, also ich fand das auch mega spannend und im Nachhinein, glaube ich, auch können wir noch mal viel daraus lernen eigentlich, weil das waren so Strukturen der Selbstorganisierung in den Unis und nicht nur das, was du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel die Live-Schalten, sondern es wurden ja auch, es war ein Ticker wurde eingerichtet, es wurde Webseiten eingerichtet, wo Infos ausgetauscht worden sind. Wir hatten selbstverwaltete Küchen an den Unis, Schlafraumorganisationen, wir hatten politische Pläne, die Bildungsminister mussten in die Unis kommen und mit den Studierenden diskutieren. Also da waren sehr viele Elemente dabei, die es so heute in der Ausprägung nicht mehr oder noch nicht gibt. Aber ja, also es war ein sehr prägender Moment für mich auch. Ich war in München im Audimax an der LMU damals.
Gut, wir sind heute nicht hier, um in Erinnerung zu schwelgen, auch wenn es Spaß macht, sondern das Thema ist ein deutlich unangenehmeres. Das Thema ist Berufsverbote. Insofern mal einfach die Frage, was hast du zu dem Thema zu tun? Hast du du hast offensichtlich nicht dazu geforscht, wenn Geoinformatiker dein Fachgebiet ist.
Richtig. Also warum ich heute bei euch bin, ist, weil ich tatsächlich ein Berufsverbot habe, zumindest ein Berufsverbot im öffentlichen Dienst in Bayern. Und zwar seit August 2024, also relativ frisch noch. Das Ganze hat damit angefangen oder das Ganze ist in die Wege geleitet worden damit, dass ich mich 2022 an einem Lehrstuhl der TU München beworben habe, und zwar am Lehrstuhl für Kartografie und visuelle Analytik, also genau in meinem Fachbereich. Ich hatte vorher eine Qualifizierung zum Geoinformatiker nochmal gemacht, über eine Fernuni während Corona, um mich da auch quasi besser aufzustellen, und der Arbeitsplatz hätte passt wie Arsch auf Eimer. Und dementsprechend hat die Professorin sich auch relativ schnell mit ihrem gesamten Team für mich entschieden, und ich sollte dann Mitte März 2022 anfangen, dort zu arbeiten. Und dafür braucht es aber noch ein paar behördliche Schritte. Das heißt, wir mussten Unterlagen zusammenstellen und die an die Personalabteilung schicken. Und bei diesen Unterlagen ist in Bayern sind immer zwei Blätter dabei. Auf dem einen Blatt muss man ankreuzen, dass man sich einverstanden erklärt, dass die Personalabteilung Informationen über die Person, die sich bewirbt, beim Verfassungsschutz einholen darf. Also das muss man erstmal ankreuzen. Und dann gibt es noch einen Zettel, wo eine Liste von mehreren Dutzend oder 100 Organisationen aufgezählt werden. Das sind sowohl faschistische Organisationen, islamistische Organisationen, Scientology ist mit dabei, aber eben auch linke Organisationen. Auf dieser Liste in Bayern ist eben der SDS mit dabei und die Rote Hilfe. Und ich war beim SDS und in der Roten Hilfe bin ich immer noch Mitglied. Und da ich in München nicht unbekannt bin, zumindest bei der politischen Polizei und bei den beim Inlandsgeheimdienst, habe ich das angegeben, weil ich halt im Vorfeld politisch aktiv war, vor allem 2015 im Rahmen der Proteste gegen den G7-Gipfel, damals als Pressesprecher der Proteste. Und da war für mich keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, ich bin da ehrlich und hoffe auf das Beste, weil wenn ich nicht angegeben hätte und das rausgekommen wäre, hätte ich quasi noch viel größere Probleme bekommen. Und das haben wir dann abgeschickt und haben dann erstmal gewartet, aber die Zeit, die wir warten mussten, die verging, und es war dann schon Ende März, also zwei Wochen nachdem ich eigentlich hätte anfangen sollen, und wir hatten immer noch keine Antwort. Ich war dann im Kontakt mit dem Lehrstuhl die ganze Zeit Das Ganze hat dann sich bis fast Ende April hingezogen, bis ich plötzlich von der Personalabteilung einen Brief zugestellt bekommen habe, in dem drin stand, weil ich eben diese Angaben gemacht habe, hätten sie beim Verfassungsschutz, beim Bayerischen Informationen zu mir eingeholt und dort legen weitere Informationen vor. Und ich sollte doch bitte 6 Fragen beantworten. Also ich sollte Stellung beziehen zu verschiedenen Thematiken. Und da waren Fragen dazu zu meinen Mitgliedschaften, sowohl zum SDS als auch zur Roten Hilfe, warum ich da Mitglied war oder bin und warum ich da nicht mehr Mitglied bin und ob ich das nachweisen könnte, aber eben auch zu Organisationen, die gar nicht vom Verfassungsschutz beobachtet worden sind, öffentlich zumindest. Und dann war eine Frage drin, die finde ich sehr prägnant, deswegen hebe ich die immer hervor. Da ging es darum, wie ich zur Durchsetzung politischer Ziele durch Gewalt stehe. Also diese Frage kann man natürlich sehr weit diskutieren, weil welche politischen Ziele werden nicht mit Gewalt durchgesetzt in unserer Gesellschaft, aber das mal dahingestellt. Und dann sollte ich noch erläutern, wie es zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizisten im Jahr 2016 kam und dann zu Äußerungen in diversen Zeitungsartikeln. Und bei dieser Frage ist mir klar geworden, okay, ich brauche anwaltliche Hilfe. Ich habe mich dann darum bemüht, Verdi-Rechtsschutz zu bekommen. Das hat dann auch geklappt. Der Verdi-Rechtsschutz hat mir auch Professor Dr. Dolberg-Melin zur Seite gestellt als Anwältin, die ehemalige Bundesjustizministerin unter Gerhard Schröder. Und die hat dann gleich mal einen Kollegen zum Landeskriminalamt geschickt, um herauszufinden, was denn der Verfassungsschutz für Kenntnisse haben könnte. Und da ist rausgekommen, dass es dort Unterlagen gibt, die eine Situation beschreiben, 2016 auf einer Pegida-Demo, beziehungsweise im Umfeld einer Pegida-Demo, wo ich von Polizeibeamten gefasst worden bin, auf den Boden geworfen worden bin. Dann haben sie sich auf mich draufgekniet, haben mir zugerufen, halt's Maul oder wir schlagen dir Schädel ein. Und dann noch bringst du weg den Arsch. Also ich habe quasi in Tateinheit Verletzungen, weil ich hatte an der Hand Verletzungen. Also ich hatte körperliche Verletzungen, ich hatte Beleidigung und Morddrohung quasi durch Polizeibeamte. Und die Staatsanwaltschaft München hat dann der Polizei München empfohlen, keine Klage zu erheben und hat das Ganze praktisch einfach nur in die Akten geschoben. Aber der Verfassungsschutz hat daraus gemacht, dass ich Polizeibeamte angegriffen hätte. Und damit wollten sie mich quasi bei der TU anschwärzen und wollten mir quasi ein Eins-Nest legen, über das ich vielleicht stolpern hätte können. Da bin ich auch immer wieder bei Diskussionen, die ich jetzt Land auf Land hatte, kann ich damit zeigen, hey Leute, egal was ihr macht, so, sie werden alles irgendwie nutzen, um euch anzuschwärzen, wenn sie Bock drauf haben, weil das ist nichts anderes. Und um das Ganze jetzt mal abzukürzen, weil es gab mehrere Phasen des Briefwechsels, kam dann Ende August 2022 vom Kanzler der TU München, Albert Berger, ein ablehnendes Schreiben mit dem Satz, Ihr Mandant bedient sich in der Gesamtheit seiner Äußerungen, die uns seitens des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz vorliegen und die verdeutlicht werden durch seine eigene Stellungnahme, klassischer Begriffe wie Faschismus, Rassismus, Kapitalismus, Polizeigewalt, Willkür, mittels derer auch die Gegnerschaft zur bestehenden Ordnung betont und begründet wird. Das war die Begründung für meine Ablehnung.
Das ist doch nicht unspannend, wenn mit dem Begriff Rassismus die Ablehnung der eingerichteten Verhältnisse beschrieben wird. Also das ist ein indirektes Eingeständnis, was man ja... Aber gut, sei es drum, egal, sorry, geht weiter.
Nee, alles gut. Also dieser Satz fasst sehr viel zusammen, was dann im späteren Verlauf auch nochmal ausgeführt worden ist, aber was durchaus... eine meiner Meinung nach sehr katastrophale Entwicklung darstellt. Nicht, dass die irgendwie krass überraschend kommt, aber wir sind an einem neuen Punkt, würde ich sagen damit. Wir haben ja auch andere Beispiele, in denen ähnlich argumentiert wird mittlerweile. Genau, aber hier wird quasi mir vorgeworfen, dass ich in der Stellungnahme, wo mir Fragen gestellt worden sind, zum Beispiel zur Frage der Durchsetzung politischer Ziele mit Gewalt, dass ich da quasi mich auf Kapitalismus und Polizeigewalt beziehe. Also das ist schon ein bisschen Hanebüchen. Was dann auch noch interessant war, wir haben dann versucht, nochmal einzuwirken. Frau Dolberg-Melin hat dann nochmal persönlich einen Brief an den Kanzler geschrieben, mit der Bitte, nochmal das zu überdenken. Und dann kam zurück, nee, können wir auch gar nicht mehr überdenken, weil es hat eh schon jemand anderes die Stelle. Und wie so, hä, was ist denn, wie das? Und dann hat sich rausgestellt, dass sie, während sie mich quasi hingehalten haben und mir diese Stellungnahme vorgesetzt haben, sie, ohne mir Bescheid zu geben, die Stelle mit einer anderen Person besetzt haben, weil das eine Stelle war, die Uni quasi aus eigenen Geldern finanziert hat und die mussten sie halt, das war eine Planstelle, die mussten sie halt besetzen, aber sie haben mir nicht Bescheid gegeben. Deswegen, damit haben sie mir quasi arbeitsrechtlich die Möglichkeit gegeben, dagegen vorzugehen. Und da haben wir uns dann entschieden, arbeitsrechtlich dagegen zu klagen. Das haben wir dann über die nächsten Monate gemacht, bis wir dann letzten Endes im Februar 2023 die Klage eingereicht hatten. Das hat ein bisschen gedauert. Dann hatten wir den ersten Termin ein Jahr später, weil es gab ja noch dann Güte, wie heißt das, Gütetermin. Aber und bis dann letztendlich der erste Termin vor Gericht stattfand, war dann schon Februar 2024 und der zweite Termin war dann im August 2024. Und da wurden unterschiedliche Fragen behandelt. Einmal die arbeitsrechtliche Frage und dann einmal die politische Frage. Um das wiederum abzukürzen, weil das könnte ich noch ganz viel erzählen, was der Anwalt des Freistaats Bayerns gemacht hat, weil ich quasi Freistaat Bayern verklagen musste, der zuständig für die Universitäten ist. Was der also alles geschrieben hat, das lasse ich jetzt mal kurz außen vor. Weil ich es wichtiger finde, tatsächlich über die Inhalte des Urteils kurz zu sprechen mit euch. Weil zunächst stellt sich die Frage in diesem Urteil, ob wir und in was für einem Rechtsstaat wir leben. Weil das Gericht hat zum Beispiel festgestellt, dass gemessen an den Maßstäben der Kläger Anspruch auf die Wiederherstellung der Stelle gehabt hätte. Also sie haben quasi geschrieben, dadurch, dass die TU München sich arbeitsrechtlich nicht legal verhalten hat, hätte ich einen Anspruch auf die Stelle. Dann führen sie aber fort, auch in Gestalt des Anspruchs auf Wiederherstellung ist Voraussetzung für die vom Kläger begehrte Einstellung, dass die ablehnende Entscheidung rechtswidrig oder ermessensfehlerhaft ist. Der Beklagte durfte, also die TU München, durfte ermessensfehlerfrei darauf abstellen, dass der Kläger für die im Raum stehende Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl nicht geeignet war. Und das bedeutet, nicht geeignet heißt politisch nicht geeignet. Das heißt also, mir wurde aus politischen Gründen die Stelle verweigert und aufgrund meiner Lage meiner politischen Einstellung wird mir auch quasi ein rechtmäßiger Anspruch auf die Stelle nach einem Arbeitsrecht verweigert. Das heißt also, in dem Fall hat die TU München illegal gehandelt, aber es hat keine Konsequenzen für sie. Das ist, glaube ich, schon mal die erste Frage, die man da stellen kann. Dann gab es alle möglichen Vorwürfe mir gegenüber in diesem Urteil. Und man muss, glaube ich, schon sagen, dass das Urteil so nicht allein vom Gericht geschrieben worden sein kann, weil viele der Argumentationen, die wir von der Richterin bekommen haben, quasi eins zu eins das sind, was über den Verfassungsschutz gespielt worden ist. Also da sind teilweise wirklich, sie versuchen sich teilweise eine Marx-Exegese, eine sehr schlechte Marx-Exegese, und man merkt, dass da politisches Kalkül dahinter steckt. Ich will gar nicht so sehr auf alle einzelnen Vorwürfe eingehen. Ich möchte mich auf einen Teilbereich beziehen, der eben für uns und deswegen auch für den Podcast vielleicht ganz interessant sein könnte, nämlich Forderungen nach konsequenten politischen Streiks oder generell nach konsequenten Streiks, dann Fragen zur Enteignung und von zu Demokratisierung von Betrieben, weil ich da für Artikel, die ich geschrieben habe, angegriffen worden bin. Damit ihr so ungefähr versteht, wie die argumentieren in diesem Urteil. Ich habe in einem meiner Artikel, da ging es um Münchner Lokalpolitik 2020, habe ich und da ging es um eine Wählerinitiative, die vor allem von migrantischen Kolleginnen aufgebaut worden ist. Da habe ich geschrieben, eine wichtige Frage bleibt derzeit aber noch unbeantwortet. Auf welcher Grundlage will ZUBA, so heißt diese Initiative, Politik machen? Denn allein auf elektoraler Ebene wird der Rassismus nicht zu bekämpfen sein. Das ist keine neue Weisheit. Das habe ich geschrieben. Und daraus machen sie dann, dass meine Ausführung dahingegen verstanden werden kann, dass ich Wahlen als grundsätzlich vorgesehenes Mittel zur Änderung des politischen Kräfteverhältnisses nicht für geeignet halte, um die von ihm erstrebten Änderungen der Gesellschaftsform durchzusetzen. In Verknüpfung mit seiner kämpferischen Rhetorik, Kampf gegen das kapitalistische Regime, kann der Aufruf zu rechtswidrigen Mitteln so ausgelegt werden, der Kläger lehne auch Gewalt als Mittel des Kampfes nicht ab. Diese Deutung der TUM, also TU München, ist nicht ermessensfehlerhaft. Der Kläger muss sich entgegenhalten lassen, dass man ihn so versteht, wenn er dazu aufruft, Rassismus zu bekämpfen, dies aber nicht auf elektoraler Ebene. Also so versuchen sie quasi aus dem, was ich gesagt habe, etwas komplett anderes zu machen. So. Und das zieht sich quasi durch diese gesamte Argumentation. Und damit würde ich quasi jetzt zum Angriff auf gewerkschaftliche Positionen kommen. Zuallererst als auf den Angriff oder zum Angriff auf Streikrecht, den man aus diesem Urteil ablesen kann. Da werfen Sie mir vor, in der ähnlichen Argumentationsweise wie gerade eben aufgezeigt, das Gleiche gilt, wenn er zu einem politischen Streik gegen die Ausbeutung und Unterdrückung aufruft. Das kann als Lahmlegen von zum Beispiel Betrieben oder Behörden verstanden werden, was zumindest Nötigungshandlungen beinhaltet. Das Arbeitsgericht München stellt quasi den Streik in Tateinhergang mit Nötigungshandlungen und will so quasi darauf hinarbeiten, dass man, wenn man zu Streiks aufruft, in dem Fall auch zu politischen Streiks aufruft, man unter Nötigung praktisch vor Gericht verurteilt werden kann. Das finde ich schon sehr hart. Das ist, glaube ich, eine so der dringendsten Fragen, die wir da diskutieren müssen. Geht dann noch weiter, dass Sie den politischen Streik generell als rechtswidriges Mittel darstellen, das auf der Grundlage von generellen Diskussionen in der Juraszene quasi macht. Dann haben Sie einen weiteren Angriff, oder zumindest sehe ich das als Angriff, auf demokratische Rechte generell. Da schreiben Sie, soweit der Kläger darauf verweist, dass er in dem Artikel bezüglich der Demokratisierung von Betrieben, und ich habe da einen Artikel geschrieben, da ging es um die Streiks in den Krankenhäusern, also dass er in dem Artikel bezüglich der Demokratisierung von Betrieben und der Organisation von politischen Streiks auf die Bildung einer Partei verwiesen habe, ändert das nichts. Die Partei, die solche Ziele mit solchen Mitteln verfolgt, würde ihrerseits zu rechtswidrigem Handeln aufrufen. Vor dem Hintergrund, dass wir gerade eine Diskussion über die AfD haben und dort quasi von allen bürgerlichen Parteien gesagt wird, das ist eine normale Partei, pipapo, ist eine Partei, die sich mit politischen Streiks auseinandersetzt und die darüber quasi dahin sich orientiert, Unterdrückung und Ausbeutung zu überwinden, schon bevor sie überhaupt existiert, quasi rechtswidrig. Also da werden, glaube ich, demokratische Rechte von Kolleginnen und Kollegen grundsätzlich angegriffen, aber eben auch, und da möchte ich schon nochmal darauf hinweisen, die Demokratisierung von Betrieben. Sie haben nämlich nicht irgendwie das differenziert, was auch nicht in Ordnung gewesen wäre, sondern sie greifen konkret meine Forderung nach Demokratisierung von Betrieben auf. Und unter Demokratisierung von Betrieben könnte man auch, wenn man das möchte und weitlegend so auslegen möchte, auch zum Beispiel Betriebsräte verstehen. Dass Betriebsräte Teil von einer Demokratisierung von Betrieben sind. Und dadurch, dass sie das nicht differenzieren, sehe ich das durchaus auch als Angriff auf Betriebsräte oder Betriebsratsstrukturen. Und das passt auch in die derzeitige Diskussion und auch in die immer größer werdende Zahl an Anwaltskanzleien zu Union-Busting und den immer häufiger werdenden Fällen von Union-Busting. Wir haben in München gerade oder auch im Umkreis von München gerade ein halbes Dutzend Fälle, wo Kolleginnen gefeuert worden sind oder entlassen worden sind, weil sie sich aktiv bei Streiks eingebracht haben oder eben auch Kolleginnen in die Gewerkschaften gebracht haben. Und da wird quasi der politische Wille der bürgerlichen Parteien bis in die Gerichte gerade hineingetragen. Und das letzte Punkt, der vielleicht auch vor dem Hintergrund ganz interessant ist, dass ich da ja an der Uni hätte arbeiten sollen, ist in diesem Urteil meiner Meinung nach auch ein konkreter Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit drin. Man kann natürlich über die Wissenschaftsfreiheit generell diskutieren als eine bürgerliche Freiheit, die durch die FDGO selbst schon eingeschränkt ist, nämlich weil man als Wissenschaftler, wenn man sich auf die FDGO beziehen muss, was wir übrigens über den TVL geregelt haben, dass wir das müssen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im öffentlichen Betrieb. Aber das ist eine andere Diskussion. Was Sie schreiben, ist konkret Folgendes. Da er ausweislich seiner Stellungnahme die angestrebte Tätigkeit als politikrelevantes Fach sehe, und da muss ich kurz ergänzen, in der Diskussion vor Gericht wurde ich gefragt, ob ich denn den Lehrstuhl Kartografie und visuelle Analytik als politikrelevanten Lehrstuhl sehen würde. Und dann habe ich gefragt, aber was ist denn nicht politikrelevant? So, alles ist politikrelevant in einem gewissen Kontext. So. Und das haben Sie mir dann eben quasi, halten Sie mir jetzt eben vor, weil ich diese angestrebte Tätigkeit als politikrelevantes Fach sehe, müsse davon ausgegangen werden, dass der Kläger die Tätigkeit auch im Sinne seiner marxistischen Agitation gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung an der TUM nutzen und seine Ansichten in Lehrveranstaltungen zu verbreiten gedenke. Der Kläger würde auf diese Weise den Lehrstuhl, die TUM und damit den beklagten Freistaat nach außen repräsentieren. Es ist für den beklagten Staat auch für 2 Jahre nicht hinnehmbar, dass in der beschriebenen Weise aktiv gegen ihn gehandelt und zur Bekämpfung mit rechtswidrigen Mitteln aufgerufen wird. Ich wäre wissenschaftliche Mitarbeiter gewesen, also niedrigster Dienstgrad. Ja? Ich hätte alles, was ich veröffentlichen hätte wollen oder alles, was ich im Unterricht machen wollen, wahrscheinlich sogar mit meinen Kolleginnen absprechen müssen, aber spätestens mit meiner Professorin absprechen müssen. Das heißt also, von meiner Seite wäre eigentlich da nichts rausgegangen, was den Freistaat in irgendeiner Weise hätte angreifen können. Aber sie fühlen sich durch mich als einzelne Person an der TU München so stark angegriffen, dass sie mir quasi vorwerfen, dass ich quasi den Freistaat ins Wanken bringen könnte, dadurch, dass ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU München arbeiten habe wollen. Und das sind so die 3 wesentlichen Punkte aus dem Urteil. Und ich glaube, alle 3 Punkte sind ein Hinweis darauf, dass die Zeitenwende nicht nur eine Diskussion in den Parlamenten ist und eine Realität im Sinne der Aufrüstung und der Repression auf der Straße, sondern dass eben auch die Zeitenwende in den Gerichten angekommen ist und die und Richterinnen und Richter mittlerweile zu sich soweit beeinflussen lassen oder mitspielen, um die derzeitigen Verhältnisse so zu gestalten, dass wir als Gewerkschaftsmitglieder und als Arbeitende immer weniger Möglichkeiten haben, unsere demokratischen Rechte wahrzunehmen und unsere ökonomischen und politischen Freiheiten zu verteidigen.
Benni, danke für deine Schilderung, wie das bei dir gelaufen ist. Also mich treibt jetzt schon seit mehreren Minuten tatsächlich der Gedanke um. Es ist ja wirklich völlig absurd, was ein Gericht aus dem, was du mal geschrieben oder getan hast oder getan haben sollst, für Dinge herauskonstruiert, weil also das klang jetzt alles, was du geschildert hast, nicht danach, als würdest du zur bewaffneten Revolution aufrufen und zum Sturz von Regierungen und Co. Und alles andere, was ich jetzt von dir gehört habe, also zu behaupten, das wäre außerhalb des Rahmens der DGO bzw. unserer Verfassung, ist ja schon an Absurdität kaum zu überbieten, weil selbst wenn man jetzt zum Beispiel unterstellen würde, Demokratisierung von Unternehmen würde bedeuten, man enteignet und verstaatlicht sie, wäre ja selbst das innerhalb unserer Verfassung möglich. Also das ist ja wirklich absurd. Und auch das Thematisieren von Rassismus oder Polizeigewalt, was Peter schon angesprochen hat, als quasi Angriff auf die bestehende Ordnung zu betiteln, das kann man wirklich eigentlich nur als abenteuerlich bezeichnen an der Stelle. Und was jetzt sehr natürlich auch nochmal wichtig ist, also all das hat ja letzten Endes auch erstmal mit unserer verfassungsrechtlichen Ordnung ja eigentlich wenig zu tun. Also viele von den Dingen, die du aufgezählt hast, sind ja verfassungstechnisch gar nicht geregelt. Also zum Beispiel unsere Wirtschaftsordnung. Insofern ist das ja schon eine sehr, sehr weitreichende Interpretation des Gerichtes. Habt ihr da irgendwie Chancen gesehen, noch in höhere Instanzen zu gehen oder war das ohnehin technisch nicht möglich?
Also mir wurde von Professor Dr. Däubler-Melin und auch ihrem Mann, der ja auch Arbeitsrechtler ist, ein sehr bekannter Professor Däubler aus Bremen, wurde empfohlen, nicht weiter zu klagen, weil sie davon ausgegangen sind, dass vor der nächsthöheren Instanz, also dem Landesarbeitsgericht Bayern, kein anderes Urteil herausgekommen wäre und dass damit einmal die Gefahr bestand, quasi ein Musterbeispiel für andere Länder zu geben, weil ja eigentlich hier Angestellte des öffentlichen Dienst quasi wie Beamte behandelt werden oder quasi wie Beamte behandelt werden. Und das andere ist, dadurch, dass es eine vorhersehbare Niederlage ist, haben sie auch dem Verdi-Rechtsschutz gesagt, dass es nicht Sinn macht, weiter zu klagen. Was dazu geführt hat, dass ich mich in der Situation dann, also ich war zwar nicht alleine, aber es wäre ein erheblicher Aufwand gewesen, da dann nochmal zu mobilisieren dafür. Also zum einen, ohne den gewerkschaftlichen Rechtsschutz dort zu klagen, wäre eigentlich der Selbstmord gewesen, juristisch so, also und auch politisch, weil eigentlich genau meine gewerkschaftliche Organisierung mich bis dahin überhaupt gebracht hat. Also ich habe nämlich von Anfang an, als dieses Schreiben gekommen ist, habe ich mich sofort an die Verdi-Betriebsgruppe an der TU München gewendet, die super solidarisch war. Die haben auch in ihrer Betriebszeitung haben sie 4 Artikel zu der ganzen Sache geschrieben, was den Anwalt des Freistaats auch auf die Palme gebracht hat dazu geführt hat, dass mir vorgeworfen worden ist, ich hätte die Angestellten der TU gegen sie aufgehetzt und Einfluss genommen von außen. Das ist, sowas hätte er noch nie mitbekommen und solche Sachen. Und der Rechtsschutz von Verdi, aber auch Artikel in der Publik und Veranstaltungen in München und so weiter und Solidaritätsbekundung von GEW und so weiter, die haben dazu überhaupt geführt, dass ich diesen Fall überhaupt so kämpfen konnte. Und deswegen, dadurch, dass der Rechtsschutz jetzt weggefallen ist, hatte ich quasi kein Schild mehr, so um das mal so auszudrücken. Und das wäre halt nicht möglich gewesen in meiner Situation. Deswegen habe ich da an der Stelle gesagt, okay, dann prozessiere ich da jetzt nicht weiter, auch wenn mich das politisch nicht überzeugt. Also juristisch mag das vielleicht richtig sein, aber politisch war es meiner Meinung nach natürlich falsch. Dazu hätte es aber halt eine größere Mobilisierung gebraucht und die fängt ja jetzt auch so langsam an. Also wir haben ja nicht nur meinen Fall, meiner war, glaube ich, der erste, den man so als Berufsverbot bezeichnen kann in dem Sinne. Wir haben den Fall von Luca Schäfer ja in Hessen, Lehrer, der nicht zum Referendariat zugelassen worden ist, dass wir als Ausbildungsverbot bezeichnen können, was eigentlich fast schon krasser ist, ne? Also weil man nicht einmal den Beruf zu Ende lernen kann. Und bei Lisa Pöttinger in München ist es ja genau das Gleiche. Die darf auch ihre Ausbildung nicht zu Ende machen. Und da ist jetzt so ein bisschen mehr Bewusstsein, glaube ich, auch in der gewerkschaftlichen Bubble, aber auch in der linken Bubble ist da ein bisschen mehr Bewusstsein dafür da. Auch der Ausdruck, auch dass ich jetzt zum Beispiel heute hier bei euch spreche, ist dafür kennzeichnend. Aber ich glaube, dass wir da in Zukunft noch mehr solche Fälle haben können, wenn sich die Situation so weiterentwickelt. Und wir haben ja nicht nur diese Frage der Berufsverbote an Universitäten, sondern da gibt es ja auch ganz andere Fälle, jetzt zum Beispiel auch im Kontext von Palästina-Solidarität. Das Ende vom Lied, ich bin vor dem Arbeitsgericht München gescheitert und das Berufsverbot ist damit quasi in trockenen Tüchern. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich jetzt in den letzten Monaten, wo ich mich jetzt beworben habe, aus Bayern eigentlich nur Absagen bekommen habe. Also das ist fast nicht möglich. Also ich habe nur Angebote außerhalb Bayerns bekommen.
Mit der Palästina-Solidarität will ich zumindest noch kurz ansprechen, weil da, glaube ich, viele sowieso gleich ein rotes Tuch haben, weil man das sofort eingruppiert in die große Auseinandersetzung Israel-Palästina und da es verschiedene politische Lager gibt, quer auch durch die Gewerkschaftsbewegung, und das weiß ja auch jeder. Und da wäre mein großer Appell, wirklich davon mal ein Stück weit abzusehen und sich klarzumachen, was da passiert ist. Du hast es ja wirklich nur angedeutet, deswegen, soweit ich das verfolgt habe, sind da Menschen ausgewiesen worden und es stehen jetzt auch noch einige an, die ausgewiesen werden sollen, die teilweise hier studiert haben, die teilweise hier Arbeitsplätze haben, mit Vorwürfen wie an einer Demonstration teilgenommen. Und da muss man schon sagen, wenn sowas Schule macht, dann ist das erst einmal für uns als Gewerkschaften ein wichtiges Thema, und zwar unabhängig von der Frage, wie man jetzt zur Palästina-Solidarität oder Ähnlichem steht, weil die Teilnahme an einer Demonstration als Ausweisungsgrund, das ist was, wo ich zumindest, und bin da weiß Gott kein Experte, aber wir haben ja vielleicht welche, die das in die Kommentare schreiben können, also zumindest wo ich nichts davon wüsste, dass es da Vorläufer gibt. Noch nicht mal in der historischen Brutalitäten, auch nicht kleinen Geschichte der BRD. Also wir wollten ja eigentlich noch über die Historie der Berufsverbote reden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass sowas in Burg ist. Aber da sozusagen wollte ich erstmal sagen, das ist nochmal was anderes, wo ich sage, kenne ich jetzt auch nicht, dass es das in den 70er oder 80er Jahren gegeben hätte.
Ja, da vielleicht auch nochmal was Konkreteres dazu. Es gibt einen Fall von Ahmad Ottmann aus Duisburg, der ist ITler und der hat beim Land NRW gearbeitet, ohne Probleme, Top-Zeugnisse immer gehabt und hat sich dann halt im Kontext der Situation in Gaza und Israel, als das eskaliert ist bei 2 Jahren, hat er eben an Demonstrationen teilgenommen und hat sich in der Palästina-Solidarität Duisburg organisiert mit anderen Kolleginnen und Kollegen, hat dann Hausdurchsuchung bei sich zu Hause in der Arbeit bekommen und ist daraufhin erstmal suspendiert worden, aber ihm wurde nichts Konkretes vorgeworfen. So. Also das ist ein extremer Fall. Und wir haben ja auch das Beispiel von zum Beispiel von Melanie Schweizer, die als Beamtin in einem Ministerium quasi auch entlassen worden ist, weil sie sich im Kontext von Mera 25 im Wahlkampf eben auch zu Palästina geäußert hat. Da sind und auch die Frage zum Beispiel von Finanzierung von Universitätsgeldern hatten wir auch die Diskussion darum, dass konkret Gelder für Leute gestrichen werden sollen, die sich allein dafür eingesetzt haben, dass Leute das Recht haben sollten zu demonstrieren in dem Kontext. Ne? Also da, das ist für Gewerkschaften schon durchaus ein Thema, was leider Gottes immer noch unterbelichtet ist. Und das habe ich jetzt auch letztes Wochenende auf der Streikkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und auch dort ist es immer noch ein Thema, das noch nicht weit genug vorgedrungen ist und vor allem auch nicht in seiner Wirkung dann, was es auf den Rest der Arbeiterinnenklasse in Deutschland bedeutet, wenn wir sowas unwidersprochen hinnehmen, um auf deinen Punkt nochmal einzugehen, Peter. Genau.
Wollen wir dann einmal ganz kurz auch den historischen Abriss machen, also ohne da jetzt quasi nochmal eine Folge in der Folge aufzumachen. Aber wie Peter ja schon erwähnt hat, sind Berufsverbote in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ja nun mal jetzt nichts Neues, sondern waren ja historisch auch sehr lange verbreitet. Mag da einer von euch auch die historische Perspektive aufmachen, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt auch nicht so sehr Bescheid wissen, was da schon mal gelaufen ist.
Ja, kann ich gerne machen, Peter, wenn du Ergänzung hast. Ich habe mich damit natürlich auch auseinandergesetzt in den letzten Monaten, wie ihr euch vorstellen könnt. Und ich glaube, was wir zuerst einmal festhalten müssen, ist, dass sowas wie Berufsverbote, wie wir sie heute kennen, ja keine Erfindung der Moderne sind, sondern ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass das grundsätzlich eine Methode ist, die in allen Klassengesellschaften existiert hat. Berufsverbote gab es für Jüdinnen und Juden im Mittelalter, Berufsverbote gab es für Frauen. Also es wurden immer schon ganze Gruppen von Menschen daran gehindert, bestimmte Berufe auszuüben, schon weit bevor wir quasi in eine bürgerliche Gesellschaft gekommen sind. Das ist also da nichts Neues und die bürgerlichen Gesellschaften haben quasi diese Methode der Repression übernommen. Aber was man durchaus sagen kann, ist, dass es ein bisschen raffinierter vielleicht geworden ist dann mit dem Beginn der Industrialisierung. Da gab es zunächst einmal 1819 schon so die Karlsbader Beschlüsse und da waren Maßregeln wieder die Gebrechen der Universitäten, Gymnasien und Schulen und wieder die dabei angestellten Lehrer festgeschrieben. Also da hat man zum Beispiel, also in Reaktion auf die Französische Revolution in Deutschland versucht, revolutionäres Gedankengut einzudämmen. Dann gab es eine Fortsetzung 1848 in der preußischen Notverordnung von 1849 gegen unzuverlässige Elemente. Und das fand dann seinen schärfsten Ausdruck in den späteren Sozialistengesetzen von 1878 und dann natürlich in den Berufsverboten von 1933. So. Und dann muss man auch sagen, sowohl in der BRD als auch in der DDR wurde diese Tradition auf die eine oder andere Art und Weise quasi aufrechterhalten. Und ich würde aber an der Stelle halt, also in der Frage der modernen Berufsverbote, die ich quasi ab den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, also 1970 an bis heute, würde ich eine Unterscheidung machen, und zwar Berufsverbote, die wir jetzt in der BRD erlebt haben. Und ich würde mich jetzt darauf weiterhin konzentrieren, weil man grundsätzlich, glaube ich, die Berufsverbote darauf runterbrechen kann, zu sagen, dass man immer versucht hat, Leute, die sich kritisch zu äußern, mundtot zu machen. Aber wenn wir uns auf die BRD konzentrieren, können wir, glaube ich, sagen, dass es in den 70er Jahren eher ein defensives Element war, um in der Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit und vor dem Hintergrund, dass wir nach wie vor in dieser Zeit noch die Revolution von 1917 in den Köpfen hatten, dass es dort der Versuch war, quasi defensiv zu agieren und den Staat zu schützen, weil ja die Studentenbewegung zu dieser Zeit und die politischen Organisationen zu dieser Zeit diesen Marsch durch die Institutionen vorantreiben wollten. Und heutzutage würde ich das tatsächlich eher als einen offensiven Versuch werten, also den offensiven Versuch schon im Vorfeld, bevor irgendwie eine widerständige oder kritische Bewegung entstehen kann, alle Elemente, die dazu beitragen könnten, Funken zu schlagen, quasi schon auszutreten. Also das wäre so im Kurzen eine Übersicht über die Entwicklung der Berufsverbote bis heute hin.
Ich denke, das reicht als kleiner Überblick auch aus. Es zeigt auf jeden Fall schon mal, das ist kein neues Phänomen. Es ist historisch betrachtet immer wieder passiert und das ja halt auch vor allem häufig einfach, also oder eigentlich ausschließlich in politischer Absicht und auch in diskriminatorischer Absicht, muss man ja einfach so zusammenfassen. Diese Geschichte setzt sich in dem Sinne fort, auch wenn sich die Akteure verändert haben. Jetzt haben wir natürlich auch den Umstand, dass es ja nun mal auch tatsächlich Feinde der Verfassung und der Menschen, die in unserem Land leben, ja nun mal auch tatsächlich gibt. Nehmen wir jetzt tatsächlich einfach mal nur als ganz aktuelles Beispiel letzten Endes die AfD, die jetzt sogar offiziell vom Verfassungsschutz als insgesamt gesichert rechtsextrem eingeschätzt wird. Das ist jetzt für uns keine völlig neue Erkenntnis, dass die AfD in ihrer Gesamtheit rechtsextrem ist, ist jetzt für uns kein ganz neuer Gedanke. Das war schon sehr lange eigentlich sehr offensichtlich. Und wir haben mit zum Beispiel Herrn Höckel ja nun mal auch zum Beispiel eine Figur, die man gerichtlich bestätigt als Faschisten bezeichnen darf. Und der trotzdem immer noch verbeamteter Lehrer ist, auch wenn er gerade beurlaubt ist in dieser Rolle. Aber das hat jetzt leider nichts mit seiner politischen Tätigkeit an und für sich zu tun. Die Frage ist dann halt letzten Endes, ich möchte es einfach nur nochmal zusammenfassen, Menschen wie dir ein Berufsverbot im öffentlichen Dienst zu erteilen, halte ich für völlig absurd. Aber Menschen, die tatsächlich eine Belastung für unsere Verfassung sind, für die Menschen in unserem Land sind, weil sie rechtsextremistisch sind, weil sie unsere Demokratie bedrohen, weil sie die Freiheit und die Unversehrtheit der Menschen in unserem Land aktiv bedrohen. Wie können wir es in diesem Zusammenhang schaffen, dass solche Leute tatsächlich auch aus dem öffentlichen Dienst ausgeschlossen werden können, beziehungsweise verhindert werden können, dass sie da überhaupt reinkommen, aber es gleichzeitig strukturell hinbekommen, dass solche Fälle wie bei dir oder halt auch vielen anderen Kolleginnen und Kollegen eben nicht mehr möglich sind? Hast du da Ideen oder Gedanken?
Ja, ist auf jeden Fall eine wichtige Frage, weil diese Frage wird uns ja auch immer um die Ohren gehauen in diesem Kontext, ne? Also in diesem Zusammenhang. Und ich hatte vor ein paar Wochen eine Veranstaltung, oder ich war zu einer Veranstaltung in Hamburg eingeladen von Verdi und der GEW, und da hat ein Kollege von der GEW aufgezählt, dass allein im letzten Jahr in Hamburg, und ich erwähne Hamburg deswegen, weil dort eine Regelanfrage wieder eingeführt worden ist durch die rot-grüne Landesregierung, dass im letzten Jahr allein um die 50 Kolleginnen und Kollegen schon aus dem öffentlichen Dienst entfernt worden sind mit den Werkzeugen, die schon vor der Regelanfrage da waren. Und zwar allein aufgrund von Aussagen und Tätigkeiten, die schon mit dem Strafgesetzbuch quasi ahndbar sind. Das heißt also, diese Angst davor, dass man Leute im öffentlichen Dienst hat, die Faschisten sind, die könnte man eigentlich damit schon beruhigen, indem man sagt, ja, wir müssen einfach nur die geltenden Gesetze schon anwenden, die wir zur Verfügung haben. Wir brauchen eigentlich gar keine neuen radikalen Erlasse oder Berufsverbote in dem Fall. Aber das ist ja nur quasi auf juristischer Ebene jetzt erstmal gesprochen. Ich tatsächlich bin komplett gegen Berufsverbote. Und das erkläre ich auch gleich, warum. Weil Berufsverbote historisch gesehen immer gegen Links angewendet worden sind. Also die Berufsverbote aus den 70er, 80er Jahren sind nachweislich zu 90% gegen Links gewesen. Eben auch heute haben wir, wie du eben jetzt gesagt hast, Höcke als Beispiel, aber wir haben auch sehr viele Professorinnen und Professoren, die in der AfD sind oder die in schlagenden Verbindungen waren und wo das überhaupt keine Rolle spielt, dass sie diese politischen Hintergründe haben. An der TU München übrigens auch ein Professor der Physik, der in der schlagenden Verbindung aus Österreich kam, die sich als deutschnational versteht und die dem NS vorgeworfen hat, nicht nationalistisch genug gewesen zu sein. Aber das ist nur eine Randnotiz. Ich glaube, dass es eine ganz andere Blickweise eigentlich braucht. Und zwar, wir haben einmal das Problem der unternehmerischen Hochschule. Warum erwähne ich das? Die unternehmerische Hochschule ist eingeführt worden mit der Bologna-Reform, was dazu geführt hat, dass wir eine krasse Privatisierungswelle in den Universitäten hatten oder immer noch haben, was wiederum dazu führt, dass wir zum Beispiel befristete Verträge haben, nur befristete Verträge. Das heißt also, jeder Mensch, der was gegen Faschismus hat und solche Urteile mitbekommt, wie jetzt bei mir, der wird sich nicht fünfmal fragen, der wird sich wahrscheinlich kein einziges Mal fragen, ob er irgendwas sagt, weil er Angst hat, wenn er was sagt, dann wird er keinen weiterführenden Vertrag bekommen. Das heißt also, als Gewerkschaften müssen wir dafür kämpfen, dass wir diese Privatisierung an den Universitäten zurückdrängen und generell auch im privaten, also im öffentlichen Dienst, weil das sind nicht nur die Universitäten, die privatisiert worden sind, sondern es ist der öffentliche Nahverkehr, das ist das Postwesen, die Telekommunikation, die Krankenhäuser, alles, was irgendwie zur öffentlichen Daseinsvorsorge da ist, ist privatisiert worden. Und das müssten wir eigentlich als Gewerkschaften sehr viel stärker bekämpfen. Und dann könnten wir darüber auch versuchen, die Kolleginnen dort besser in Gewerkschaften zum Beispiel organisieren. Eben dort versuchen, über die öffentliche Debatte die Betriebe von Faschisten freizuhalten. Also ich glaube, dass wir sehr viel stärker über die Selbstorganisierung der Kolleginnen gehen müssen, als dass wir uns auf den Staat verlassen sollten, der uns irgendwie antifaschistische Methoden darstellen will, aber der selber gar kein Problem hat, quasi selber in den Faschismus auszuschlagen, wie wir historisch das gesehen haben, aber wie wir auch aktuell sehen in der Debatte um die AfD, wo mittlerweile immer mehr Elemente sagen, ja, die sind ja gar nicht so schlimm. Mit denen kann man schon so arbeiten. Jetzt hat der Verfassungsschutz zwar gesagt, ja, die sind sicher rechtsextrem, aber gleichzeitig haben wir dann einen Bundesinnenminister, der die AfD dann nicht verbieten lassen möchte zum Beispiel. Also da glaube ich, dass wir generell ganz anders herangehen müssen. Wir dürfen uns nicht verlassen auf den vermeintlichen Antifaschismus des Staates, sondern wir müssen quasi selbstorganisierte Strukturen aufbauen in den Betrieben, die in der Lage sind, mit der Politik der Faschisten umzugehen, die in der Lage sind, quasi auch Kolleginnen vor Faschistinnen zu schützen. Dazu gehören zum Beispiel auch besonders migrantische Kolleginnen. Und da können wir uns nicht auf die Behörden des Verfassungsschutzes verlassen, die ja selber nachweislich an den Ermordungen von Dutzenden von Menschen, zum Beispiel beim NSU und auch beim Aufbau vom NSU beteiligt waren.
Ich bin am gewerkschaftlichen Podcast, den kann man schön aufhören mit dem Aufruf zur Organisation. Deswegen habe ich da von meiner Seite aus gar nicht mehr das Bedürfnis, noch was dran zu hängen. Aber wir haben immer die liebevolle Frage am Ende, ist was zu kurz gekommen, wo du sagst, da würdest du gerne sozusagen nochmal drauf hinweisen, bevor wir dich rausschmeißen.
Digital. Ja, sehr gerne, weil auch besonders deswegen, weil das ja auch ein bisschen so deine Forschungsrichtung ist, Peter. Also die Frage der Ökonomie dahinter. Warum denn gerade jetzt zum Beispiel solche Methoden und solche Repressionen an die Tagesordnung treten? Weil wir erleben das ja quasi jetzt nicht nur in meinem Fall mit dem Berufsverbot, sondern eben konkret auch auf der Straße mit den Forderungen nach der Einschränkung von Streikrecht, mit Forderungen nach Angriffen auf soziale Errungenschaften und so weiter. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir in Deutschland noch sehr viel tiefgreifender diskutieren müssen. Dass wir verstehen müssen, in was für einer historischen Phase wir uns gerade befinden, was das Kapital angeht, also was die Kapitalbewegungen angeht, was die generelle Bewegung weltweit angeht. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig festzustellen, dass wir in Deutschland gerade vor einer Krise der kapitalistischen Produktionsweise stehen. Das ist jetzt vielleicht kein neuer Satz so, Aber was man, glaube ich, herausarbeiten muss, ist, dass wir nicht nur eine zum Alltag gewordene Überproduktionskrise haben, sondern dass wir eben konkret eine Krise haben von Kapitalakkumulation. Also das deutsche Kapital hat Schwierigkeiten, das Kapital so anzulegen, um es zu mehr Profit verwerten zu können als internationale Konkurrenz zum Beispiel. Und gleichzeitig erleben wir eine drastische Revolution der Produktionsmittel über Digitalisierung, über Automatisierung, weg vom Verbrenner hin zum Elektromotor. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, ist es wichtig, darüber zu diskutieren, dass diese Maßnahmen, die gerade getroffen werden, nicht allein irgendwie aus dem Narrativ des bösen Rechten kommen, also dass quasi hier irgendwelche Menschenfeinde und Faschisten sind, die sie sind, dass die quasi jetzt irgendwelche bösen Maßnahmen ergreifen, sondern dass es da konkretes Interesse gibt, bestimmte Maßnahmen durchzusetzen, damit man zum einen auf der internationalen Ebene konkurrenzfähig wieder wird mit anderen nationalen Kapitalen, aber eben auch, um Absatzmärkte und eben Ressourcen wieder erobern oder zurückerobern zu können. Das ist zumindest, glaube ich, die Idee und auch die Maßgabe, die dahinter stehen. Und wir sehen es ja zum Beispiel eben anhand der Aufrüstungsdebatte, anhand der Unterstützung des Kriegs in der Ukraine, anhand von Unterstützung von korrupten und kriminellen Regierungen wie in Serbien, die Massendemonstrationen seit Wochen irgendwie versuchen zu unterdrücken. Und da gibt es gar kein Wort dazu, weil die deutschen Autokonzerne sich das Lithium dort erhoffen, dass dort abgebaut werden soll. Also ich glaube, diese Verquickung des ökonomischen Drucks auf die Kapitalfraktion in Deutschland und die damit zusammenhängenden politischen Entscheidungen, die getroffen werden, glaube ich, sind noch weiter zu diskutieren.
Ich werde mich hüten, diese Strohhalme zur politischen Ökonomie jetzt aufzugreifen. Da sprengen wir den Rahmen. In diesem Sinne würde ich einfach sagen, Benny, schön, dass du da warst.
Danke für die Möglichkeit, hier bei euch zu sprechen. Macht weiter, toller Podcast.
Auch meinerseits nochmal vielen lieben Dank, Benny, für deine Zeit und deine ja wirklich sehr interessanten Ausführungen auch. Ich hoffe natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer fanden es interessant. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr dann auch das nächste Mal dabei seid, hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Ciao!
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.